Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit der Betrachtung zum Sonntag.
Wer rechnet ernsthaft damit, in seinem Leben Gott zu begegnen? Was wäre das für ein Gott, dem man jeden Tag irgendwo irgendwie begegnen könnte? Aber Gott ist da und er ist der Ankommende. Nicht in dem, was wir Gottesgestalt nennen, sondern ganz einfach als Mensch. Als Freund, als Fremder, als Ausländer, als einer, der uns braucht. Er kommt so, wie er will, nicht wie wir es uns ausdenken. Im Evangelium zum 16. Sonntag im Jahreskreis werden wir mehr dazu hören. Und außerdem, unsere Redakteurin Gudrun Seiler geht in ihrem Kommentar der Woche der Frage nach, gibt es Frauen im Vatikan? Stefan von Kempis hat den Propheten Daniel in die Feder geschrieben. Und am Mikrofon begrüßt sie ganz herzlich Mario Galgano. Es folgen die Tagesmeldungen. Auf den Brief des Papstes an die Katholiken Chinas gibt es nach Angaben von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone bislang keine Reaktion der chinesischen Regierung. Auch zur jüngsten Ernennung eines Bischofs für Peking, Joseph Li Shan, liege bislang keine offizielle Mitteilung vor, betonte der Kardinal am Urlaubsort des Papstes im norditalienischen Cadore-Tal. Dennoch äußerte sich Bertone optimistisch über die künftigen Beziehungen zu China. Die Berufung von Li sei offenbar nach den Regeln der offiziellen Kirche in China erfolgt, so der Kardinal. Freilich handele es sich um einen guten und geeigneten Mann, das ist ein positives Signal. Die Bischofswahl sei nach der derzeit in China üblichen Praxis verlaufen. Man erwarte nun, dass Peking mit dem Heiligen Stuhl in Kontakt trete und die Zustimmung einhole. Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige hat die protestantischen Christen 1,5 Wochen nach der Veröffentlichung des Vatikan-Dokuments zum katholischen Kirchenverständnis aufgefordert, weiter an der Ökumene festzuhalten. In einem offenen Brief an die lieben evangelischen Schwestern und Brüder äußerte Feige die Hoffnung, dass uns kritische Äußerungen, von welcher Seite auch immer, nicht gleich wieder polemisch gegeneinander aufbringen. Das gemeinsame Ziel, vor allem das der Einheit, dürfe nicht aus den Augen verloren werden, so der Magdeburger Bischof. Ab sofort können sich Einzelpersonen für den Weltjugendtag 2008 im australischen Sydney anmelden. Bislang war dies nur in organisierten Gruppen möglich. Zum weltgrößten katholischen Jugendtreffen würden mehr als 100.000 Einzelpilger erwartet, teilten die Veranstalter am Freitag in Sydney mit. Als Mitglieder von Gruppen haben bislang 137.000 Christen ihr Kommen zugesagt. Mit 8.000 Teilnehmern liegt Deutschland bei den Gruppenanmeldungen derzeit nach den USA, Gastgeberland Australien und Italien an 4. Stelle. Das waren die Tagesmeldungen. Gudrun Seiler hat das Buch «Frauen im Vatikan» geschrieben. Darin stellt sie verschiedene Frauen, die im Vatikan arbeiten oder leben, vor. Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone hat vor wenigen Tagen erklärt, dass bald neue wichtige Ernennungen im Vatikan bekannt gegeben werden. Dabei sollen auch Frauen für wichtige Stellen nominiert werden. Was ist davon zu halten? Gudrun Seiler und ihr Kommentar der Woche.
Frauen im Vatikan, wie gibt es die? Wer etwas Einblick hat, fragt sich nicht, ob es sie gibt, denn natürlich gibt es sie, sondern fragt sich, warum das keiner weiß. Lenkt die mächtige Gestalt des Papstes von seiner Mitarbeiterschar so sehr ab? Sind die Frauen selbst für ihre Unsichtbarkeit verantwortlich? Oder hat man sie draußen vielleicht gar nicht so sehr wahrnehmen wollen? Als ein Kollege vor wenigen Jahren ein Buch über Deutsche im Vatikan schrieb, kam keine Frau darin vor. Angeblich gab es keine. Das stimmte schon damals nicht. Ingrid Stamper beriet noch nicht den Papst, sondern unter Anführungszeichen nur Kardinal Ratzinger. Die Kirchenrechtlerin Elisabeth Braunbeck arbeitete seit Jahren als Protokollführerin an der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen. Österreicherinnen fallen mir auf Anhieb 5 ein. Es stimmt, die Frauen im Vatikan spiegeln sich nicht ins Rampenlicht. Man muss sie suchen, aufsuchen, behutsam befragen. Es ist bequem zu sagen, der Vatikan war immer eine Priester-, also Männerbastion. Und er ändert sich doch. 16% der Belegschaft sind heute Frauen. Anfang des Jahres sagte Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone, der zweite Mann im Vatikan, bei einem Vortrag vor Angehörigen der italienischen katholischen Aktion, er werde sich für mehr weibliches Personal an der Kurie einsetzen, und gemeint war nicht Küchenpersonal. Vor wenigen Tagen wurde Bertone konkreter. Die Ernennung von Frauen in wichtige Ämter des Heiligen Stuhles sei in Vorbereitung, ja stehe unmittelbar bevor, erklärte der Kardinalstaatssekretär bei einer Pressekonferenz. Gelegentlich sagen Kurienleute im Vertrauen, mehr Frauen, die sind nicht so auf Karriere versessen. Mehr Frauen, wir können es uns nicht leisten, auf sie zu verzichten. Vielleicht muss man einfach die Erkenntnis von den komplementär angelegten Geschlechtern weit genug drehen. Wenn Mann und Frau einander ergänzen, sollen sie einander in möglichst vielen Lebensbereichen zur Seite stehen, in und außerhalb der Kirche. Mehr Männer in die Familienarbeit, mehr Frauen in die Verwaltung der Weltkirche. Gemäß ihrem Charisma, wie Kardinal Bertone unterstrich. Denn viele der verantwortungsvollen Aufgaben an der Kurie setzen nicht unbedingt die Priesterweihe voraus. Wir warten gespannt auf die nächsten Ernennungen durch Papst Benedikt.
Das war der Kommentar der Woche von Gudrun Seiler. Hören wir nun das Sonntagsevangelium. Es liest Silke Schmidt.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf und eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden.
Das war das Sonntagsevangelium. Und nun hören wir den Propheten Daniel in die Feder geschrieben. Autor ist Stefan von Kempis.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich bin Daniel, der Prophet. Eine Sagengestalt aus der Zwischenzeit zwischen Altem und Neuem Testament. Ein Mann des Übergangs. Ähnlich wie Johannes der Täufer. Nur, dass ich es anders als der Täufer nicht mehr ins Neue Testament geschafft habe, in Anführungszeichen. Sie kennen aus dem Buch Daniel bestimmt die Geschichte von mir, Daniel, in der Löwengrube. Sie wird dort gleich zweimal erzählt. Sicher kennen Sie auch die Szene von den drei Jünglingen im Feuerofen. Das waren Freunde von mir. Die haben wie ich am Hof des babylonischen Herrschers Nebukadnezar gearbeitet. Und Sie kennen doch auch die berühmte Erzählung vom Mene Tekel, der Flammenschrift an der Wand. Vielleicht sagt Ihnen auch die Geschichte von Susanne im Bade etwas und von den beiden lüsternen Alten. Alle Szenen aus meinem Danielbuch. Ganz sicher aber kennen Sie meine Vision vom Menschensohn, der auf den Wolken des Himmels kommt. Eine Formulierung, die weit ins Neue Testament hinüberweist. Unter den Propheten bin ich keiner von den Großen, keiner von den Jesajas oder Jeremias. Die Bibel stellt mich als jungen Mann vor. der in einer der schwierigsten und turbulentesten Epochen des Judentums lebt. Jerusalem ist im 6. Jahrhundert vor dem Menschensohn von den Babyloniern erobert worden. Junge Judäer, wie ich, werden zum Dienst im Palast des Königs gezwungen. Das Buch Daniel schildert, wie ich Wunder wirke und trotz aller Gefährdungen am Glauben der Väter festhalte. Es beschreibt auch, wie ich die Träume des Königs und seiner wichtigsten Mitarbeiter deute. Im Innenteil des Buches aber, und ich gebe zu, das passt nicht ganz zusammen, da bin ich selbst der Träumende, der aber die eigenen Visionen nicht zu deuten vermag. Ich sehe da Weltreiche kommen und stürzen. Ich sehe, wie einer wie ein Menschensohn zum Herrscher auf ewig eingesetzt wird. Ich bin Daniel, der Deuter und der Träumer, der Mann aus der Zwischenzeit. Mein Buch gehört, dass ich es nur gleich gestehe, zu den seltsameren, der an verschiedenen Redaktionsschichten und Überarbeitungen ja nicht gerade armen Bibel. Hofgeschichten gibt's bei mir, Traumerzählungen, Briefe, Dekrete, Wunderberichte, Visionen. Die Forscher, in gewisser Hinsicht meine Kollegen, die eine Art Prophetie im Rückwärtsgang betreiben, die wittern hinter meinem Buch Daniel eine lange Entstehungsgeschichte. Und zugegeben, zwei meiner Kapitel sind nicht mehr im Kanon der hebräischen Bibel enthalten, weil sie nur auf Griechisch überliefert wurden. Und dann gibt es außer dem Hebräischen auch noch aramäische Texte bei mir. Aramäisch, das war auch die Sprache Jesu. Aber ich finde, gerade das macht mein Buch von der Warte eines Christen heute so interessant. Das Buch Daniel ist eben kein einzelner Block, wie zum Beispiel die sogenannten kleinen Propheten, sondern es schillert. Es greift sprachlich und inhaltlich immer wieder in die Zeit Jesu hinüber. Mit seinem Changieren zwischen den Zeitebenen und zwischen den Personen, von mir wird nämlich mal in der ersten und dann wieder in der dritten Person erzählt, ist es sogar beinahe modern. Und das Gleiche gilt auch vom Zeitgefühl. Leben denn nicht auch die Menschen von heute in einer Zwischenzeit, einer Zeit, in der große Mächte die kleinen schlucken, in der Gott weit weg scheint und der Glaube gefährdet ist, in der es gilt, von alten Gewissheiten Abschied zu nehmen? Gewogen und zu leicht befunden, das ist die Übersetzung meines Menetekels. Und steht diese Flammenschrift, von zornigem Finger gezogen, nicht auch heute wieder an den Bankettsaalwänden der Mächtigen? Die Menetekel-Formel ist eigentlich eine Aufzählung von Münzwerten mit Abwärtsrichtung. Sie würde auf heute bezogen also lauten 5 Dollar, 2 Dollar, 50 Pence, 1 Penny. Diese Schrift sollte man sich mal in New York an der Fassade des UNO-Hochhauses vorstellen oder an der Wand des Oval Office im Washingtoner Weißen Haus. Aber jetzt zum Wichtigsten an meinem Daniel-Buch, zur Botschaft. Eigentlich bin ich gar kein richtiger Prophet, jedenfalls liege ich bei der Vorhersage eines Ägyptenfeldzugs von Antiochos dem IV. Daneben. Das ist ein prophetisches Missgeschick, wie es nebenbei bemerkt auch Jesaja passiert ist. Das kann jeder in der entsprechenden Rolle bis heute nachlesen. Aber bei mir ist gar nicht die Voraussage wichtig, sondern die Botschaft. Durchhalten. Das ist die Botschaft. Ein Wort. Durchhalten. Festhalten am Glauben, trotz aller politischen Bedrängnisse. Gott ist nicht weit weg, er ist uns nahe und er wirkt, auch wenn wir das oft nur schwer wahrnehmen, in und hinter der Geschichte. Man muss, um das zu erkennen, den Schleier von der Geschichte wegziehen. Apokalyptein. Das hat mein Buch versucht. Apokalyptein, den Schleier wegziehen. Das meine ist das erste und einzige apokalyptische Buch des Alten Testaments. Startpunkt für eine ganze literarische Gattung. Meine Zeit, das war eine Zeit der Not, wie noch keine da war. Wo ist Gott, so fragte sich mein Volk. Es suchte ihn und fand ihn nicht mehr, fühlte sich dem Hin und Her der Zeitläufte ohnmächtig ausgeliefert. Wie lange noch? Das fragten sich viele. Und ich habe versucht, das Datum des kommenden Zeitenendes vorherzusagen, lag allerdings auch da, wieder ein Missgeschick, mehrmals daneben und musste mich korrigieren. Meine Epoche erlebte aber gleichzeitig, und auch hier sehe ich eine deutliche Parallele zu dem, was man heute gemeinhin die Neuzeit nennt, einen Umbruch im Gottesbild. Griechisches Denken, griechische Philosophie und Naturwissenschaft verlegten den Wirkungsbereich des Göttlichen aus unserer Welt ins Jenseitige, ins nicht mehr Fass- und Wahrnehmbare. Unsere jüdische Gemeinschaft, die ohnehin durch die babylonische Besatzung unter Druck stand, spaltete sich beinahe unter dem Ansturm dieses neuen Gottesbildes. Ein liberales Judentum fand die Vorstellung von einem Gott, der eine Art Kraft hinter den Naturgesetzen ist, modern, während ein orthodoxes Judentum, das sehnte sich nach dem Wüsten und nach dem Donnergott der Väterzeit zurück. Kommt Ihnen das nicht auf die heutige Zeit umgerechnet irgendwie bekannt vor? Glaube und Vernunft, überkommene Vorstellungen und das, was einem die Wissenschaft als das einzig Gültige, weil Beweisbare verkauft? Diesen Grundkonflikt hatten wir damals schon. Darum zeigt mein Buch, Daniel, dass hinter den verwirrenden und bedrohlichen Umwälzungen der großen Politik umrisshaft doch ein Geschichtsplan Gottes aufscheint, dass hinter dem, was uns zustößt und was wir erleben, ein letzter Sinn steckt. Das Buch Daniel tut das verschlüsselt, darum die Visionen. Ich konnte nicht direkt über das Willkürregime der Babylonier schreiben. Mein Werk war Untergrundliteratur. Ich habe schon darüber gesprochen, dass vieles in meinem Danielbuch hinübergreift ins Neutestamentliche. Dazu gehört, und das habe ich noch nicht erwähnt, auch eine Hindeutung auf die Auferstehung am Ende der Tage, die man bei Büchern des Alten Testaments sehr selten findet. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele erwachen zum ewigen Leben. Die Christen haben sich natürlich vor allem wegen der Vision vom Menschensohn geradezu auf mein Buch Daniel gestürzt. Es spielte eine wichtige Rolle bei der Auseinandersetzung der ersten Christen mit anderen jüdischen Gruppierungen. Und der erste christliche Kommentar zu einem alttestamentlichen Werk galt mir. Er stammt aus dem 3. Jahrhundert, aus der Zeit der Christenverfolgung in Rom. Damals erst legte das Judentum auch seinen verbindlichen Bibelkanon fest. Und vielleicht war es ja eine Folge der Debatte mit den Christen, dass das Judentum mich unter die Schriften einreihte und nicht unter die Propheten. Im Mittelalter war es der hochumstrittene Apokalyptiker Joachim von Fiore, dessen Drei-Zeitalter-Lehre von meinen Visionen inspiriert wurde. Und Luther witterte hinter meiner Vision vom König, der tut, was er will, eine Prophezeiung des Papsttums. Was dann nebenbei bemerkt, das Buch Daniel ins Zentrum der katholisch-protestantischen Polemik gerückt hat und was dazu führte, dass katholische Exegeten gegen Luthers Papstdeutung anhand meines Buches Daniel so eine Art Vorform der historisch-kritischen Exegese erfunden haben. Hätten Sie das gedacht, dass dieser alttestamentliche Daniel aus der Löwengrube so weit ins Neue Testament, ja in die Geschichte des Christentums hineinreicht? Über den Abstand der Jahrtausende, der Alten und Neuen Testamente, der Credos und der Löwengruben hinweg grüße ich Sie, Hörer von heute. Bleiben Sie nicht nur Hörer, werden Sie Leser. So viele der Anliegen des jetzigen Papstes werden Sie bei mir wieder entdecken. Dass das Alte Testament ins Neue hinüber zeigt, dass Glaube und Vernunft zusammengehören und dass Gott nicht gleichgültig und fern ist, sondern in der Geschichte wirkt und ganz nah ist bei uns.
Das war den Propheten Daniel in die Feder geschrieben. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.